Setz dich jetzt mal gerade hin, mach mal die Schultern zurück, halt die Position mal, konzentrier dich für einen Moment, die zu halten, und dann merkt man schon, wie die Muskulatur arbeitet. Und allein das gibt uns schon Feedback darüber, dass es vielleicht eine Menge Gründe gibt, warum so ein 9 Wochen alter Hund dann sich doch hinlegt, aufsteht, auf der Pobacke hin und her rutscht, vielleicht nochmal die Position wechselt, um den Menschen anders angucken zu können. Es ist mega anstrengend.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche bin ich mal wieder nicht alleine in meinem Podcast. Ich freue mich so, so sehr und habe Britta eingeladen. Britta, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, ich bin Britta Reiland. Zu mir gehört das Konstrukt Gesundheit auf 4 Beinen. Ich bin mittlerweile seit über 25 Jahren im Bereich Physiotherapie, Pferd und Hund unterwegs. Es sind viele Spezialisierungen dazu gekommen. Wenn man mich heute fragt, sage ich, ich bin Sportphysiotherapeutin, Physiotherapeutin, Bewegungsspezialistin. Und habe noch einen ganzen Teil an Verhaltensspezialitäten, der so ganz klar auf die Praxis und meine Arbeit bezogen ist und nicht auf den allgemeinen Bereich im Umgang Hund. Das ist so mein Umfeld. Mhm. Gerade die Bewegungsspezialisten-Nummer ist ganz wichtig, ne?
Ach, total. Deshalb bist du ja auch heute hier. Du warst bei mir in der Membership zum Thema Grundposition und ich fand's einfach mega grandios, wie du erklärt hast, was wir da alles in der Hand haben, wenn wir mit unseren Hunden trainieren. Und ich bin mir super sicher, wenn ich schon denke, ja, eigentlich eh klar, dann geht das natürlich den Hundemenschen da draußen schon lange so. Und es ist uns gar nicht so bewusst, was wir da alles in der Hand haben. Da kommt vielleicht so ein Welpe oder vielleicht ein muskulär völlig untrainierter Hund zu uns. Und ja, das Erste, was der Hund in vielen Haushalten lernt, ist das Sitz. Und dann gucken die so süß und guck mal, das klappt schon. Und dann kommt das Platz meistens als Nächstes. Und irgendwann dann sowas wie starr bei Fuß laufen, was den Menschen auch ganz wichtig ist. Und immer wieder, egal wo es drum geht, sieht man dann, das Sitz wird abgefragt im Alltag immer wieder. Was macht das mit dem Hundekörper?
Ja, also an der Stelle möchte ich zunächst einmal zu Beginn sagen, dass wir natürlich auch immer im Kopf haben müssen, es gibt ja den normalen Alltag und das Sitz an sich gibt uns ja auch eine gewisse Kontrolle über den Aufenthaltsort des Hundes. Mhm. Und wenn ich jetzt über die gesundheitlichen Dinge rede, ist ganz wichtig, dass diese Alltagssicherheit dabei nicht verloren geht. Mhm. Also an ganz vielen Stellen brauche ich einen Sitz, einen Platz, um für einen Moment sicher sein zu können, der Hund befindet sich hier an dieser Stelle, ich kann ihn anleihen. Mhm. Aber wir müssen trotzdem im Kopf behalten, in welcher Intensität wir das zum Beispiel üben und was wir beeinflussend machen, weil der Hund in dem Alter von 8, 9, 10 Wochen, der ist ja noch gar nicht fertig. Mhm. Also der kann sich noch gar nicht wirklich richtig hinsetzen. Das ist so ein bisschen wie bei einem Kleinkind. Wenn ich einen guten, gepolsterten Stuhl habe, kriege ich auch einen Säugling schon in eine Sitzposition, aber der kann noch nicht sitzen. Mhm. Der hat noch gar nicht die Eigenkraft, das zu tun. Und da passiert es leider bei den Welpen sehr häufig, dass in wiederholenden Bewegungen immer wieder dasselbe nicht gekonnte Sitzen mit einem Signal verknüpft wird, was der Hund für sich dann, so wie wir das im Hundetraining ja möchten, verbindet und auch beibehält. Und Muskulatur, die es noch nicht leisten kann, schafft es nicht. Und dann setzt der Hund sich auf Dauer so hin, weil wir es viel zu früh mit einem Signal verknüpft haben. Und das wird dann irgendwann für den Hund so normal, schief, krumm, auseinandergefallen mit den Beinchen zu sitzen, dass er auch gar nicht mehr in die Aufrichtung kommt. Und das ist so das, was ich da immer gern vermeiden möchte.
Mhm. Und gerade auch das Muskuläre, ne? Also ja, wenn die Muskeln da noch nicht da sind, dann ist das ja auch sau anstrengend. Also ich habe da irgendwie immer sofort sowas wie Kniebeugen im Kopf, wenn wir Menschen dann zig Kniebeugen machen sollen und man am nächsten Tag aufsteht und sich denkt, oh, okay, ich war auch schon mal fitter. So ähnlich wird es doch dann wahrscheinlich für den Welpen sein, ne?
Naja, wir haben ja jetzt hier gerade wahrscheinlich ein paar Zuhörer und letztendlich müssen wir gar nicht in die Kniebeugen gehen. Man kann auch sagen, setz dich jetzt mal gerade hin, mach mal die Schultern zurück, halt die Position mal, konzentrier dich für einen Moment, die zu halten und dann merkt man schon, wie die Muskulatur arbeitet. Mhm. Und allein das gibt uns schon Feedback darüber, dass es vielleicht eine Menge Gründe gibt, warum so ein 9 Wochen alter Hund dann sich doch hinlegt, aufsteht, auf der Pobacke hin und her rutscht, vielleicht nochmal die Position wechselt, um den Menschen anders angucken zu können. Es ist mega anstrengend. Mhm. Wir brauchen da richtig Muskeln. Und bei mir fallen gerade die Schultern schon wieder ein bisschen nach vorne. Ne? Also das, und ich finde, daran merkt man das schon.
Und gutes Beispiel.
Das ist was, ne? Das müssen wir im Kopf behalten, dass es bei dem Hund genauso ist. Und da mischt sich dann leider häufig auch dieser Gedanke, oh, das ist jetzt aber in Anführungsstrichen ungehorsam. Jetzt ist er schon wieder aufgestanden. Ja. Oder jetzt rutscht er nach unten und legt sich hin. Mhm. Warum macht er das immer? Der hat doch ein Sitzsignal bekommen.
Mhm. Ja, genau. Diese Ungehorsamsgeschichte kommt da rein und dann. Ja, je nachdem, wie wichtig einem das dann ist, dass der Hund da funktioniert, geht man dann dagegen und versteht gar nicht, dass es eigentlich ein muskuläres Thema ist und kein, ich habe keinen Bock oder ich höre jetzt nicht darauf, was du sagst. Ja, wichtig, wichtiges Thema. Wie legst du los, wenn ein neuer Hund bei dir einzieht? Also auf was legst du so Wert und wie gestaltest du da Training? Jetzt bezogen natürlich auf körperlich-muskuläres.
Ja, das ist tatsächlich was ich erstmal wirklich hinten anstelle, was ganz wichtig ist, dass ich das auch so sage. Mit jedem Hund, der einzieht, und ich habe jetzt seit über 30 Jahren Hunde, ist wichtig für mich, dass wir uns kennenlernen und miteinander zurechtkommen. Und da gehört wirklich einfach erstmal der Blick auf mein Leben und unseren Alltag. Und auch, wie passt der Hund da rein? Was schafft er schon? Wo muss er begleitet werden? Das stelle ich immer voran. Das ist ganz wichtig. Ich habe so viele Hundebesitzer, die auch sportlich orientiert sind, wo schon sehr früh in diesen Gedanken gearbeitet wird. Deshalb muss das hier rein. Als allererstes kennenlernen, ankommen, gemeinsam. Und dann ist mein Ansatz, den Hund in seinem Wachsen so natürlich wie möglich zu begleiten. Um auf die Grundposition zu kommen, ich glaube, das braucht ein Bild gerade. Der Hund, der jüngste Hund, den ich jetzt habe, hat mit circa 10 Monaten das erste Mal das Sitz mit mir besprochen. Vorher haben wir das nicht gemacht, weil sie konnte das nicht. Sie hat sich zwar hingesetzt und wenn sie das für sich alleine gemacht hat, hat sie auch ein Gleichgewicht gefunden und sich ausbalanciert. Aber in dem Moment, wo ich es heraufbeschwört habe, sie mit einem Handzeichen gelockt habe, war das immer etwas, was beeinflusst war, wo sie in Schiefhaltung reingegangen ist, wo sie dann auch so gesessen hat, wie sie es nicht wollte. Und dann gab es das nicht. Bei uns gab es erst das Stehen. Und das würde ich auch immer wieder so machen und das empfehle ich auch mittlerweile.
Mhm. Augenöffnend auf jeden Fall. Ja. Total augenöffnend und super, super wichtig. Ja. Und zeigt mir auch gerade noch mal, warum so Verhalten einfangen eigentlich ja doch die coolere Nummer ist, als mit Leckerli in die Position locken.
Mhm. Ganz spannender Punkt, ja, genau. Man kann dann nehmen, was geschenkt wird, ne, und kann sagen, wow, jetzt das machst du gerade großartig, das hast du gut gemacht. Schwierig wird es mit der Signalgebung. Also das ist was, ich habe oft ein Arbeitssignal. Also am Anfang bin ich ganz viel mit Handsignalen dabei, die ich erstmal so mit reinnehme. Und wirklich, wenn ich am Ende zufrieden bin mit der Position, für mich sind die Grundpositionen ja auch in meiner Arbeit Grundlage. Meine Hunde sind Teammitglieder, die zeigen ganz viel, was ich in meiner Arbeit mache. Dann kommt das Signal. Also das Sitzsignal gibt es, wenn ich mit dem Sitz der Position zufrieden bin, das korrekte Sitz habe. Da haben wir ganz viele Freiheiten, das zu entscheiden, wann wir das einführen.
Mhm. Ja, super.
Ja.
Du hast es gerade schon mal angeritzt, so dieses, der Hund kann es muskulär nicht halten und er legt sich dann hin aus dem Sitz zum Beispiel oder die Beinchen flacken so nach außen. Viele sagen dazu ja so dieses Froschsitzen, ne, wenn der Hund dann so ganz weit auf den Po nach hinten rutscht und den Rücken so ganz rundet. Auf was sollten wir Hundemenschen da achten? Hast du da noch ein paar Beispiele, woran wir erkennen können, hey, das hat jetzt nichts mit Ungehorsam zu tun, wie es immer abgestempelt wird, sondern das ist hier eine muskuläre Sache gerade. Mir tut was weh, es zwickt, ich fühle mich so nicht wohl.
Spannende Frage. Jetzt kann ich nicht mit Händen und Füßen antworten. Ich kann nicht zeigen. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich zu beschreiben. Wir haben in der Regel die Perspektive von vorne schräg oben. Das heißt, wir haben einen Blick auf die Pfoten, wir haben einen Blick auf die Brust, wir haben einen Blick auf die Knie. Und sehr häufig, wenn man von schräg oben drauf schaut, sieht man wirklich, wie die Knie auseinanderklappen. Wir sehen sehr viel vom Bauch. Wir sehen die Innenseite der Schenkel. Mhm. Wir haben auch das Gefühl, dass die Knie sich am Körper hochschieben, dass die so im Verhältnis zum Körper höher sind. Das sind so Zeichen, dass der Hund hinten übers Becken wegkippt und wirklich dann nicht mehr auf den Sprunggelenken sitzt, die eigentlich unten die Basis im Sitz sein sollten. Von der Pfote bis zum Sprunggelenk liegt das Bein auf dem Boden und dann geht praktisch der Rücken schräg hoch und der Hund thront da drauf. Und wenn wir so viel Knie und Bauch sehen, ist er nach hinten übergekippt und sitzt im Prinzip schon ja, auf den Sitzbeinhöckern, das ist jetzt nicht jedem ein Begriff, aber man hat so das Gefühl, die Rute drückt sich so in den Boden. Das ist, glaube ich, ein Bild, was viele kennen. Und wenn man dann von oben nicht die ganze Rückenlinie sieht, sondern auch tatsächlich so markant einen Punkt, dann weiß man, der Rücken wird jetzt auch noch rund.
So wie ich am Stuhl sitze oft dann nach einer Weile.
Genau, ne? Das ist genau dieses Bild. Und das ist das, wo wir beim Hund dann wissen, oh, der hält sich nicht gerade, der hält sich nicht aufrecht. Manchmal sieht man von vorne in der Brust, dass man wirklich so eine Schiefe drin hat. Das ist dann auch der Blick, Brustbereich, Vorderbeine. Die Vorderpfoten werden auseinandergedreht, dann sind oft die Ellbogen dabei. Das sind alles so Bilder, die wir mit im Kopf haben. Mhm. Genau, was fällt mir noch ein? Kopf-Halslinie ist auch was wir gerade bei kleinen Hunden von oben schräg gut sehen können. Ich müsste den Hals meines Hundes sehen. Wenn der Hund den Kopf zu sehr in den Nacken legt, das kann auch jeder jetzt gerade mal ausprobieren, wenn man ganz hoch guckt, dann geht man sehr in die Verspannung des Nackens rein und das drückt sich, wenn man gerade sitzt, auch bis in den Rücken rein. Und wenn ich beim geraden Sitz, sehe ich wirklich auch den Hals in die Linie des Rückens übergehen.
Mhm. Habe ich jetzt natürlich sofort so bei Fußgehen im Kopf. Ne, kleine Hundis, die bei Fuß laufen sollen und die ganze Zeit so nach oben gucken, am besten dann noch abgeschrägt mit schrägem Hals und so laufen. Ja?
Ja, das Bild kommt rein. Das haben wir aber auch nicht nur beim Laufen, sondern das haben wir ja sogar auch schon in der Begleithundeprüfung, wenn die Hunde das Sitz an der Seite des Menschen machen.
Ja,
ne?
Ja. Mhm.
Da haben wir es dann, wenn wir jetzt bei den Positionen bleiben wollen, haben wir es selbst da schon drin. Und auch da wird deutlich, das muss man lernen. Also gerade sitzen bleiben, den Kopf zur Seite zu nehmen und dabei nicht den Körper mitzunehmen. Also ne, wer Sportkurse macht, weiß das, dass man, wie schnell man den ganzen Körper mitnimmt, obwohl man eigentlich nur den Kopf bewegen soll. Und das sind Sachen, wo auch aus der Logik heraus das Steh wieder ganz wichtig wird, weil wir im Stehen genau diese Balance üben können. Ein Hund, der gerade steht, kann dann lernen, die Kopfbewegungen zu machen, den Kopf nach oben zu nehmen, nach unten und trotzdem die Rückenlinie zu halten. Und wir kriegen immer wieder ein Feedback darüber, kann er das schon?
Absolut.
Und wenn du die Fußarbeit mit reinnimmst, also da antworte ich gern drauf, ein Hund, der nicht korrekt stehen kann und dabei den Kopf in alle Richtungen bewegen kann, der ist muskulär auch noch nicht in der Lage, längere Strecken Fuß zu gehen und den Kopf hochzunehmen und den Menschen anzuschauen. Mhm. Weil wenn er das im Stehen nicht schafft, schafft er das im Laufen auch nicht.
Ja, ja, klar. Logisch. Mhm. Ja, total logisch. Und dann ist es eben ja ein muskuläres Thema. Du hast jetzt gesagt, man kennt es aus Sportkursen. Ich habe ja sofort so Pilateskurse, wo wir im Vierfüßler stand und ein Bein immer wieder nach oben, wo dann irgendwann die gegenüberliegende Hüfte abklappt, weil das Bein so schwer wird da oben in der Luft. Ja, ja, genau so. Mhm. Hab absolut ein Bild. Ja.
Wie Kompensationsbewegung.
Ja, aha, macht Sinn. Das Wort macht Sinn. Wie können wir selbst im Alltag da nochmal positiven Einfluss so auf die Gesundheit des Bewegungsapparates unserer Hunde nehmen? Jetzt mal abgesehen von natürlich Übergewicht im Blick behalten, Ernährung und. Mir wurde das damals, um da jetzt so ein Beispiel aus wieder meiner Hundegeschichte zu bringen, mit meinem allerersten Hund so richtig klar. Niki, die hatte über 30 Kilo, Tierschutzhund, Badino-Mischling mit riesigen Pfoten. Und die hatte mehrere OPs an ihrem rechten Oberschenkel. Ihr hat da dann auch ein ganz großes Stück vom Oberschenkelknochen gefehlt, wodurch ja klar war, dass das Becken eh schief steht quasi. Und bei jedem Radler, wie man es auch früher gemacht hat, bei jedem Reiz, der vorbeikam, damals im Englischen Garten, das Sitz abgefragt. Weil gerade so ein großer Hund, so ein gestreiftes Ding, was da durch den Englischen Garten läuft, da will man schon den Leuten von Weitem sagen, hey, ich hab's im Griff. Also immer schön wieder das Sitz. Ja, und dann im Alter habe ich das mal super schnell in Steh umgewandelt, weil da guckst du dann auf dem Spaziergang zweimal zu, wie dein Hund sich im Alter aus dem Sitz wieder hochquält. Da kannst du kaum zugucken, so tut's einem leid. Und da ist mir das erste Mal so richtig mit einem riesen Gong bewusst geworden, was man da im Alltag so macht. Du hast da mit Sicherheit noch deutlich mehr Beispiele und bessere.
Ja, wobei ich das Bild tatsächlich ganz schick finde, weil das so in unseren roten Faden passt, ne? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das ganz schön schwierig war, nach so langer Zeit, so einer hohen Belohnungshistorie auf das Sitz in diesen Situationen, deinem Hund zu sagen, ey Niki, du brauchst das nicht mehr. Du kannst jetzt stehen bleiben. Wenn ich aber von Anfang an etabliert habe, dass Steh eine gute Lösung ist, so wie ich das vorhin gesagt habe, und das kann ich mit einem 8-9-Wochen-Hund ganz, ganz locker machen. Also bei uns sind das so Situationen, wir gehen dann kurz auf die Straße raus, dann gucken wir uns was an. Es kommt jemand und ich gehe ein kleines Stück vor und dann kommt der Hund an meine Seite und ich bestätige das einfach und sorge dafür, dass er sich nicht hinsetzt, indem ich mich bücke, indem ich unten bin oder mich hinhocke. Und wenn das fest drin ist, ist es auch normal und genauso sicher, wenn ein Fahrrad kommt, in ein Hieran zu gehen. Bei uns ist das Hieran. Hieran heißt, komm an meine Seite, wir orientieren uns erstmal, ich sag dir Bescheid, wie es weitergeht. Oder ich unterhalte mich gerade, bleib mal kurz hier. Und dann haben wir das genau im Alltag nicht, dass diese Komplikationen dazukommen. Wir haben diese Wechsel nicht. Und das haben wir bei jeder Bordsteinkante. Das haben wir ja nicht nur, wenn uns Fahrradfahrer oder so entgegenkommen. Und es wird dann auch bei vielen, sagen wir mal, wenn wir in der Praxis dann physiotherapeutische Übungen machen wollen und der Hund hat 10 Jahre lang gelernt, Sitz ist immer die beste Lösung. Und erst recht, wenn ein Keks in der Hand ist oder vielleicht gleich einer in Aussicht gestellt wird, wird das echt schwierig, dem Hund zu sagen, nee, du musst dich nicht immer sitzen. Wir wollen jetzt, dass du gerade richtig stehst, weil wir wollen gerade eine isometrische Übung im Stehen machen, wo wir ein bisschen das Gleichgewicht verschieben und dich arbeiten lassen. Das ist auch noch so ein Beispiel, wo uns das hinterher richtig auf die Füße fällt. Sitz ist immer bei vielen Hunden heute immer noch die Standardlösung. Und ich sage dann, nee, ich möchte einen Steh.
Ja. Ich hatte damals das Glück, sage ich mal, ich hatte alle Positionen auf Signal. Also sie kannte das Steh auch. Und ich habe dann viel über Kindtarget einfach gearbeitet erstmal.
Ah ja.
Und konnte da schon visuell einfach dazu führen, dass sie sich nicht mehr hinsetzt. Also das ging bei ihr tatsächlich recht schnell, wahrscheinlich auch durch den selbstbelohnenden Charakter. Oh, zum Glück muss ich mich nie mehr setzen. Also bin ich mir ganz sicher, dass das da auch mit reingespielt hat. Aber auf jeden Fall vorausschauend. Also es war dann ein, ich muss dann schnell in die Nähe gehen. Erstmal. Auf jeden Fall. Ja.
Und was wir dann auch oft ja nicht sehen, wenn wir daneben stehen, das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, weil natürlich werden viele jetzt auch Sorge haben, dass sie ihrem Hund unbewusst da Schmerzen zufügen. Wir haben ja auch dann oft eine ganz ungünstige Perspektive. Der Hund ist, der hintere Teil ist hinter uns und wir kriegen gar nicht so mit, wenn der sich dann vielleicht wirklich so plumpsen lässt, weil er das nicht mehr kann. Und dass man dafür sich auch wirklich mal den Blick beiseite nimmt und mal schaut, ja, okay, der setzt sich noch, aber wie macht er das denn? Schafft er das wirklich nicht, noch sich so kontrolliert hinzusetzen? Oder ist das so ein nicht hörbares, jetzt sitze ich und jetzt muss ich wieder hoch? Ne? Je nachdem, welchen Typ Hund man hat, merkt man das gar nicht, wenn es im Alter dann schwerfällt. Ja, und dann gibt es bei uns gibt es immer den Oldie-Bonus. Dann werden solche Sachen wie bei dir ja auch, dann wird das geändert.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist letztens mal aufgefallen, dass so Termine bei der Hundephysiopraxis meist erst mit einer Verletzung, Reha nach OP wäre so der Klassiker, oder eben bei Senioren, die nicht mehr hochkommen, in Verbindung gebracht wird. Wäre es da nicht auch besser, sowas wie eine Art, keine Ahnung, Vorsorge? Ich sage ja auch immer, sie sollen zum TÜV gehen ab einem gewissen Alter mit Ultraschall, Blutuntersuchung und so weiter. Wäre das da nicht auch eigentlich viel schicker? Ich schicke einfach sehr, sehr oft Kundschaft zu jemandem, wo ich dann sage, die haben sehende Hände, die begrabbeln jeden Tag zig Hunde und die spüren Dinge einfach ganz, ganz anders als ein Röntgenbild das jemals zeigen könnte. Und ja, wenn ich mir einfach sicher bin, da ist jetzt irgendwas Körperliches, was zu Verhaltensänderungen führt, Schmerz, Unwohlsein und so weiter, dann ist da bei mir immer dabei, bitte, bitte geh irgendwo in eine Hundephysiopraxis, weil eben röntgenologisch nicht alles feststellbar ist. Wann sollte man denn deiner Meinung nach so einen Termin in der Praxis ausmachen, so einen Vorsorgetermin, so ein, sei es erstmal nur so wellnessmäßig?
Oh, du hast so viele spannende Punkte da jetzt reingebracht in diese Frage. Verhalten und Schmerz, Unwohlsein, Vorsorge. Da könnte ich jetzt ganz weit ausholen. Ich versuche das jetzt mal einzugrenzen. Im Prinzip ist es so, dass es heute Gott sei Dank normaler wird, dass Physio existiert und dass immer mehr Trainer auch sensibel dafür werden, wenn im Hundeschulkontext was auffällt und dass sie sagen, Mensch, lass mal gucken, ob dein Hund nicht will oder nicht kann. Ich sage das mal so ganz simpel in einfachen Worten. Das ist großartig, das ist ganz toll. Und dann haben wir dabei natürlich auch die Eingewöhnung. Das war dein Wellnessgedanke in deiner Frage. Ey, wie toll ist das, wenn der Hund mich kennenlernt und er hat nichts? Das ist doch eine wunderbare Basis. Der freut sich dann vielleicht das nächste Mal und sagt nicht, oh mein Gott, jetzt kommt wieder die habe ich einmal kennengelernt, die tut mir richtig weh.
Ja, ne? Genau.
Wir wollen nicht wehtun, aber das ist ja leider der Teil in der Physio. Wir sind ja oft in der Rehabilitation und Rehabilitation bedeutet aus der Komfortzone raus und gegebenenfalls in den Schmerz rein. Und das ist kein schönes Kennenlernen. Ich habe ganz tolle, großzügige Patienten, die wirklich da stehen und sagen, ich weiß, es tut jetzt gleich wieder weh, aber danach wird es besser. Mhm. Aber es gibt auch viele, die nehmen dir das übel. Die schreiben das ganz fett in ihre Karteikarte und sagen, und wenn wir da wieder durch die Tür gehen, wir haben da noch ein Gespräch offen, das machen wir nicht nochmal.
Alles klar.
Und deshalb ist das so ein ganz toller Punkt. Es ist wirklich gebt dem Hund eine Chance, sich dran zu gewöhnen, wenn das für euch in euer Leben mit reingehört und ihr sagt, ihr habt diesen Teil Physiotherapie in der Begleitung mit im Kopf. Wenn wir im Sporthundbereich sind, ist es fast schon eine Pflicht in meinem Kopf, weil wir von dem Hund, weil wir sehr weit aus dem natürlichen Bewegungsablauf rausgehen und für uns hinterfragen, ist es genauso, wie mein Hund das gerade kann? Da gehört die Physio für mich mit rein. Im Familienhundbereich ist der Gedanke, wir wollen klären, ob da was nicht in Ordnung ist, damit wir wissen, warum der Hund dieses Verhalten zeigt. Ein ganz spannender und wichtiger Punkt auch. Und so mischt sich das ein bisschen, ne? Je nachdem. Ein bisschen Sport, mehr Freizeithund. Das wäre so diese Gesamtgedanken, die du alle in deiner Frage hattest. Wellness, kennenlernen. Gibt es Gründe für das Verhalten? Wie mache ich weiter? Wo braucht der Hund Unterstützung? Ja, macht einen Termin und schaut mal, ob ihr jemanden in der Nähe habt, mit dem ihr zusammenarbeiten möchtet. Und selbst wenn es dann nur jedes halbe Jahr oder jedes Jahr ist.
Ja, weil meine Erfahrung tatsächlich jetzt über die Jahre auch immer wieder gezeigt hat, dass dieser Stempel, ah, der ist ja noch so jung, der kann da ja gar nichts haben, leider so oft gezückt wird. Ne, dass einem irgendwie schon klar ist, auch den BesitzerInnen, dass sie sagen, nee, ich glaube, da ist irgendwas. Und dann kommt sehr, sehr schnell der Stempel, ja, aber der ist ja noch so jung. Und dann in der Physio, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, doch, ihr geht jetzt, bitte, 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 ihr geht, dass dann ganz klar wurde, da muss was sein, so bretthart, wie der da auf der Seite ist, so wie der kompensiert. Und dann wurde richtig in die Tiefe gegangen und geguckt und es wurde was gefunden. So war wirklich jedes Mal bilderbuchmäßig der Ablauf in letzter Zeit. Von daher auch, das will ich nochmal reinbringen, dieses Jahr, wie alt der Hund ist, hat ja überhaupt nichts mit der Gesundheit des Bewegungsapparates zu tun mittlerweile.
Ja, das stimmt. Wir haben ja durchaus auch immer wieder Besitzer und Menschkonstellationen, die sich noch nicht lange genug kennen, um zu wissen, was vorher alles war. Also selbst wenn der Hund mit 8 Monaten einzieht, wenn er irgendwie aus dem Tierschutzbereich kommt, wo der Hund für sich auch eine Vorgeschichte mitbringt und ganz viel Verhalten ja auch oft erstmal im Vordergrund ist, wissen wir nie, was innen drin, vielleicht doch gab es einen Autounfall, ist irgend, ne? Also gibt es angeborene Fehlbildungen an Wirbeln, die einfach nicht auffallen, weil so viel andere Dinge dabei sind. Und dann habe ich durchaus auch Hunde mit 6, 7, 8 Monaten, wo wir richtig echte Baustellen haben. Es kann aber auch ganz simpel sein, dass wir einen Hund haben, der von Anfang an beim Besitzer lebt und so schnell wächst, dass zum Beispiel Muskeln und Sehnen nicht richtig im Gleichklang wachsen und es dadurch zu kleinen Spannungen kommt. Mhm. Auch sowas ist möglich. Mhm. Oder mal eine Knochenhautreizung, die an der Stelle Schwierigkeiten macht, weil der Hund dann anfängt zu kompensieren im Wachstum. Das haben wir bei Kindern auch. Nur, dass die Gelenke mal zwicken, dass die, dass die an manchen Stellen. Und da, das sind die jungen Hunde. Und wenn es dann im Sportlichen weitergeht, machen die trotzdem ihre Aufgabe. Oder wenn im Alltag viel trainiert wird, wir müssen ja jetzt erstmal unser Leben zusammen gestalten und dann wird es mehr. Also auch junge Hunde dürfen gerne kommen. Nicht nur zum Kennenlernen, sondern einfach auch dem Bauchgefühl folgen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Toll, dass es bei dir so funktioniert, dass dann auch immer was gefunden wird. Du weißt, dass das nicht selbstverständlich ist, ne? Also du scheinst ein gutes Netzwerk bei dir auch zu haben.
Ich habe ein recht gutes Netzwerk und einen richtig dicken Schädel. Und wenn die mir dann sagen, der Veterinärkollege hat gesagt, nee, da röntgen wir nicht, da ist nichts, dann sage ich, dann wechselst du die Praxis und gehst zu jemand anderem. Ich bin da sehr aalglatt. Weil wenn ich weiß, dass da was ist, dann ist da was. Und das hat wirklich, haben die Jahre immer, immer wieder gezeigt. Der letzte Hund, der sich seinen eigenen Schwanz zerbissen hat und auch immer wieder von 3 Praxen kam mit, da ist nichts, kam dann von der Klinik mit einer Hirnhautentzündung. Ich habe am Ende immer recht. Und ich schick die so lange weiter und sagt dann, mir ist das egal, ob der Kollege oder die Kollegin dann sauer auf mich ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Bewundernswert, dass du dir das mittlerweile erarbeitet hast, dass du so da stehst und sagst, ich bleib bei meinem Bauchgefühl, ich bleib bei dem, was ich spüre, was ich wahrnehme. Ich weiß aber, dass das gerade für viele junge Kollegen, noch unerfahrene Kollegen, wenn wir jetzt mal in den Trainerbereich reinschauen, ganz schwierig ist. Weil ja auch die Besitzer manchmal nicht wissen wollen. Also die wollen ja eigentlich genau das. Die gehen dann zu einem Fachmenschen und die wollen ja hören, da ist eigentlich nichts.
Ja, stimmt.
Man will ja nicht, dass sein Hund was hat. Und dann kommt dieser Konflikt. Man hat dieses Bauchgefühl, Mensch, der Hund, der setzt sich so ungern. Das irgendwie wird er dann auch vom Verhalten her immer gereizter. Man merkt, der wird reaktiver zum Beispiel. Das haben wir ja auch. Ne? Nach dem 10. Sitz rastet er plötzlich viel mehr aus, wenn der andere Hund zur Übung vorbeigeht. Und das wird nachverfolgt und dann kommen die wieder und sagen, na, da ist aber nichts. Und dann auch dazu stehen zu sagen, Mensch, ich bin da aber mal meinem Bauchgefühl. Man verliert gegebenenfalls Kunden. Ich finde, das muss man auch sagen.
Das stimmt.
Das,
ja, rein, ne? Aus finanzieller, also die dann Sicht muss man ja auch das noch kurz mit aufs Tablett bringen, ist mir völlig bewusst.
Ne? Also absolut. Dass wir schon auch jetzt hier bestärken können, wenn ihr ein Bauchgefühl habt, was euch sagt, dass da ist was nicht in Ordnung, kommt ein bisschen mit euch auch ins Reine, wie ihr euch wirklich aufstellen wollt. Wollt ihr weiterarbeiten, um vielleicht auch noch Einfluss zu haben? Wollt ihr weiterziehen lassen und habt keinen Einfluss mehr? Ich finde, da kann man auch ganz viel drüber nachdenken, wie man in die Kommunikation geht. Und das müssen meine Kollegen auch, weil wir haben auch die andere Seite. Und dass der Trainer sagt, das ist alles in Ordnung.
Ja.
Und wir stehen da und sagen, also das ist ein ganz spannender Punkt, ne?
Stimmt.
Und so schön, wie du das gerade gesagt hast, da mag ich für motivieren. Schaut, dass ihr für euch gut fühlt in eurer Arbeit. Ja, wir haben den wirtschaftlichen Teil. Ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir auch im Kundengespräch bleiben, dass es kein doofes Gerede gibt. Aber das gibt's so und so gratis.
Mm.
Das ist da. Das gibt's so oder so. Und wer nicht bleiben will, zieht weiter. Aber wenn ich am Abend da stehe und sage, ich bin mit mir im Reinen, ich habe das gesagt, was mir gerade Bauchweh macht und ich möchte jetzt nicht weiter die Position durcharbeiten, dann, ich bin da auch wichtig. Und das ist, glaube ich, was, wo man sehr motivieren kann. Ja, cool, dass du das für dich schon so sortiert hast.
Ja, also aufgedröselt hast du absolut recht, dass man dann auch Kundschaft verliert, durchaus. Aber ich habe für mich so dieses, ich bin ja quasi die Stimme des Tieres und kann da einfach mittlerweile sagen, ich schaue ja doch auf durchaus viele Jahre Erfahrung zurück und hatte es tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal, dass ich dann nach Monaten Nachricht bekam, hey, und du hattest doch recht. Also, na klar, habe ich auch Leute, die dann gehen, ja, und erstmal weitermachen und dann später dort landen.
Was man nicht immer mitbekommt, ne?
Nein,
also das ist, und deshalb ist auch, ne?
Absolut.
Und deshalb ist es da auch wieder wichtig, wenn man für sich da bleibt und mit sich zufrieden ist, das ist eigentlich der Maßstab, der ganz wichtig ist. Und ich mache das mittlerweile oft so, dass ich schon vorweggebe und sage, es kann sein, wenn du jetzt zu deinen betreuenden Menschen gehst, dass die vielleicht das, was wir hier gerade wahrnehmen, nicht finden, nicht sehen. Dass es nicht vielleicht sofort eine Lösung gibt, dass wir nochmal weiter gucken müssen. Aber behalte bitte im Kopf, in diesem Kontext hier fällt uns eine auffällig, es fällt immer wieder auf. Und vielleicht hat der andere nur gerade nicht den Blick auf diesen Moment. Und damit nehmen wir ganz viel Druck raus aus, es muss jetzt sofort eine Diagnose gestellt werden oder sofort, sondern wir bleiben in diesem Prozess des Beobachtens drin und bleiben offen. Das hilft beim Weiterschicken.
Absolut. Und auch da finde ich wichtig, so wie es uns ja auch im Training geht und dir in deinem Bereich mit Sicherheit auch, man hat ja seine Kundschaft und dadurch auch seine Problemchen und seine Verhaltensdinge und ja, was sich so summiert über die Jahre und dementsprechend dann auch einen ganz speziellen Blick. Und das geht ja anderen nicht anders. Ne, sowohl in der Praxis, egal in welchen Beruf wir da jetzt gucken aus unserer Sparte, da hat ja jeder so seine Erfahrung und ich finde da auch was zu übersehen, menschlich, muss ich ganz klar sagen, ne, weil man kann nicht immer alles im Blick haben und das ist ganz normal, aber da dann eben, wenn man sagt, hey, ich bin da ins Gespräch gegangen und merke einfach, nee, da wird jetzt nicht nochmal weitergeguckt, die Menschen durchaus auch zu motivieren, zu sagen, du, dann probier jemand anderen aus, ohne da Groll und sonst irgendwas zu hegen, sondern einfach ein, ich möchte einen anderen Blick darauf. Das finde ich wichtig. Also mache ich auch mit meinen eigenen Hunden, wenn ich irgendwie im Training feststecke, habe ich mir immer den externen Blick geholt und da auch verschiedene Blicke drauf werfen lassen, finde ich mega wichtig.
Also das öffnet gerade auch ganz viele Türen, ne, wie du das formulierst. Es geht nur um eine andere Perspektive im Zweifel. Ich habe da was im Bauchgefühl. Es geht nicht darum, sich festzubeißen und Probleme im Kopf zu kreieren und größer werden zu lassen. Das trennen wir jetzt hier. Es geht wirklich um, da ist was, was immer wieder auffällt und wir können es nicht greifen. Ja. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, also Trainer, Kollege im Sinne von, wir arbeiten zusammen, der sagt immer, die Lösung bin immer ich, als Standard-Aussage für die Perspektive. Jeder geht ja immer aus seiner eigenen Erfahrung und Perspektive da dran. Und das ist normal.
Genau.
Der Chirurg denkt ans Schneiden.
Ja.
Das ist sein Job. Der Maler denkt nicht daran, wie er jetzt den Fliesenmörtel anrührt und hat dafür auch weniger Lösungsmöglichkeiten. Und da wirklich zu sagen, okay, bei der Perspektive, wir kommen noch nicht weiter, wir gehen mal weiter, ohne Groll, ohne der kann nichts, ohne das ganz ging aber richtig in die falsche Richtung. Das gibt uns so ganz viele Möglichkeiten, auch deutlich entspannter damit zu sein und kollegial auch in den Austausch zu gehen. Weil so können sich dann auch die Fachleute austauschen, ohne grollig zu sein.
Ja, ich finde das auch immer so wichtig, weil gerade in den Tierberufen erfährt man ja doch sehr, sehr oft die andere Perspektive. Und ich denke mir auch immer, hey, es ist doch nur ein anderer Blick. Das soll dir jetzt gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, ans Bein pinkeln oder sonst was. Ja,
ja, das hast du sehr schön gesagt. Genau, es ist einfach... ja, es existiert daneben, ne? Wir haben einfach nochmal eine andere Tür geöffnet und wir schauen mal, was passt aus jedem Raum? Was brauchen wir? Wir wollen nicht jemand anderen klein machen, wenn wir sagen, ich habe da was gefunden, sondern hey, ich habe gerade das Glück, meine Erfahrung gibt mir die Möglichkeit, dass mir das gerade auffällt. Jetzt in diesem Moment.
Jetzt bleiben wir mal bei dem Türen geöffnet halten und den anderen Blick. Wie ist es denn aus deiner Sicht zu bewerten, wenn ein Hund ins Sitz runtergepresst wird? Du hast ja jetzt schon gesagt, muskulär, du bist auf jeden Fall auf der Linie. Der Hund zeigt es von sich aus, macht es mit seinem Körper, so wie er sich wohlfühlt. Gerade wenn dann noch so in Videos gezeigt wird, wie der Hund vorne am Halsband hochgehoben wird. Ich denke, du kennst die Bilder oder Videosequenzen wahrscheinlich auch. Wenn der Hund vor lauter Erregung das Signal Sitz zum Beispiel nicht ausführen kann, was passiert da auf der Körperebene?
Du hast jetzt bewusst nach der Körperebene gefragt, dass der mentale Bereich mit dabei ist, weiß ich, den hast du auch im Hinterkopf. Deshalb wechsle ich da jetzt mal in ein was kann passieren, weil das so ein bisschen mit zusammenhängt, wie lässt der Hund sich dann auf den äußeren Reiz auch ein. Wenn wir davon ausgehen, er bleibt mental in dem Bereich, ich kann das gerade nicht, das geht nicht, ich bin zu aufgeregt oder es tut mir zu weh, ich will das nicht oder ich kann nicht mehr richtig sehen, wenn ich mich jetzt hinsetze, weil ich habe gerade hier einen ganz anderen Blick, was auch immer, ist auf jeden Fall die Muskulatur in einer oder die gesamte Struktur in einem, ich setze mich nicht. Punkt. Also der ganze Körper sagt, ich setze mich nicht. Und wenn ich dann Druck ausübe und praktisch mit Kraft, ich nehme jetzt nicht das Wort Gewalt, ich weiß aber, dass viele das als Bild nehmen würden, ich bleibe einfach mal Kraft. Der Körper sagt, ich bleib stehen und ich muss eine bestimmte Kraft aufwenden, um zu sagen, nee, tust du nicht. Und muss dann aber auch die Kraft so ausüben, dass der Hund mental sagt, ich gebe mal lieber nach, sonst wird das richtig unangenehm. Weil wenn ich mich gegen eine Kraft wehre, es muss dieser Punkt kommen, ich gebe mal lieber nach. Wenn dann noch die Physik mit hinzugenommen wird, das Kopfanheben am Halsband ist nichts anderes, als einen den Hund aus dem Gleichgewicht bringen und den Schwerpunkt darüber noch künstlich zu verlagern. Der Hund nimmt den Kopf hoch, der Rücken geht ein bisschen ins Hohlkreuz, dadurch auch strukturell geht der Hintern eher nach unten. Auch das ist was wir in der Fußarbeit sehr häufig sehen. Das wird sich zunutze gemacht. Wenn das dazu kommt, wird im Prinzip immer mehr von der aktuellen Haltung des Hundes, ich setze mich nicht, aufgebrochen, ohne ein psychisches Brechen zu meinen. Es wird so Stück für Stück, wird diese Gegenwehr abgebaut. Und der Hund muss sich fallen lassen. Der hat gar keine andere Chance, weil das ist ja das Ziel. Gegen die Muskelspannung, gegen Gelenke, die eigentlich in der Stellung sind, die sagen, ich bleib stehen. Gegen dieses, ich mache das aktiv. Das heißt, eigentlich ist die Runterbewegung strukturell eine Raufbewegung. Und wenn wir das im Kopf haben, brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen, an wie vielen Stellen es zu Unwohlsein, zu Schmerz, zu Ausweichbewegungen, Fehlbewegungen kommen kann, die dann eben auch noch mit entsprechendem Druck sind. Also rein körperlich betrachtet ist das schon etwas, wo man sagen kann, muss das sein? Wir haben so viele andere Möglichkeiten. Wollen wir nicht mal kurz fragen, warum man sich gerade nicht setzen kann? Gehen wir vielleicht mal 2 Meter hinter die Hausecke? Sagen wir nicht vielleicht doch lieber, ey, wir haben doch einen Steher aufgebaut. Stell dich mal neben mich. Wir können hier gerade einmal aus der Situation rausgehen. Ne? Das ist der körperliche Teil. Mental können wir jetzt ein großes Fass aufmachen, was da noch alles mit bei spricht. Ich möchte eine Eigenaktivität. Also wir haben die Position und wir haben die Bewegung. Ich glaube, da gehe ich jetzt gerade mal rein, wenn ich den Raum habe. Natürlich kann ich über Kraft, über Austricksen, ich weiß, wie ich dich aus dem Gleichgewicht bringe, die Endposition erreichen. Ich hätte aber gerne dass auch die Bewegung in die Position und aus der Position aktiv gemacht wird. Weil dann arbeiten die Muskeln auch in die richtige Richtung und die Strukturen. Dann ist eine Kontrolle über die Gelenke da. Die drehen sich nicht aus, die drehen sich nicht ein. Dann kann der Rücken aufrecht bleiben. Gerade im Sport unfassbar wichtig, wo wir ja hohe Wiederholungsraten haben. Ich glaube, so ist das ganz gut verständlich.
Wir haben Schmerz hier und da jetzt ja schon mal so kurz angeritzt. Gerade chronischer Schmerz, ne, ist sowas Typisches, was unter dem Radar läuft immer mal wieder, weil es nicht so plötzlich ist, nicht so, dass man richtig deutlich sieht, hey, mit meinem Hund stimmt heute was nicht, sondern das kommt so sukzessive und dann ist eben dieses, ich stehe quasi mitten im Wald und sehe halt den Baum vor lauter Bäumen nicht. Also chronische Schmerzen, da ist mir auch immer wichtig, dass man sich selber dann nicht fertig macht, wenn da was rauskommt. Das ist super, super schwer, wenn man den Hund irgendwie immer vor sich hat, so diese kleinen Feinheiten zu sehen. Gerade wenn man dann noch, naja, der ist vielleicht älter, klar macht er jetzt langsamer, ne, kann ja dann auch noch dazukommen oder so, dass man Erklärungen dafür findet. Aber chronische Schmerzen und bei einem jungen Hund vielleicht dann sogar sowas, da habe ich jetzt Kenny im Kopf, der gefühlt mit einem Bein weniger trotzdem noch Ball spielen würde und sagen würde, oh, ja gut, dann spiele ich jetzt mal. Ne, die ja so über den Schmerz hinweggehen, weil die Hormone sind so toll, klar kann ich dann auch spielen. Wie ist da so deine Erfahrung in der Praxis zum Thema Schmerzen am Bewegungsapparat am Hund? Beim Hund ist es eher, dass du das Gefühl hast, ja, chronische Schmerzen laufen unterm Radar, oder ist es aus der Erfahrung, dass du sagst, nee, es stimmt, gerade bei älteren Hunden läuft es unterm Radar, die fallen oft hinten runter, weil man sich halt so denkt, ja, der ist jetzt ja älter, klar läuft da die Treppe nicht mehr so schnell oder springt da nicht mehr rauf. Wo würdest du da sagen, was zeigt so deine Praxiserfahrung?
Ja, wow, das ist auch wieder so ein großes Thema. Ne? Wir müssen wieder so aufpassen, dass wir nicht unnötig Angst machen und trotzdem auch, also dass wir sensibilisieren und Raum lassen dafür, dass Schmerzen auch zum Leben gehören. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger, Punkt. Es muss so Raum für alles sein. Ich bin, seit ich zurückdenken kann, Schmerzpatientin, also ich kenne es nicht, mich ohne Schmerzen zu bewegen. Das fing schon in der Kindheit an, sodass ich auch einen sehr sensiblen Blick auf Schmerz habe. Also ich weiß, Schmerz kann einschränken. Das Schmerz hat eine Schutzfunktion. Schmerz kann normal sein und man muss auch damit umgehen können. Wir haben Menschen, die immer im Schmerz leben, und wenn wir jetzt hier zu sehr den Wert darauf legen, dass das nicht sein darf, macht das auch was. Also Schmerz gehört zum Leben dazu. Es ist ein ganz wichtiger Teil, der warnt uns vor Dingen, der gibt uns Grenzen. Und auf der anderen Seite glaube ich fest daran, dass der Hund im Hier und Jetzt lebt. Und wir an vielen Stellen dafür verantwortlich sind, unnötigen Schmerz zu nehmen. Und das ist was, was in der Praxis häufig schwierig wird. Ich will nicht sagen, es läuft nicht komplett unterm Radar oder es ist immer mit dabei, sondern ich will sagen, sich reinzudenken, weil anders können wir das nicht, in das Tier, und das Gefühl dafür zu kriegen, wann gebe ich Schmerzmittel und ab was die Organe beeinflusst, wann ist es für den Hund noch so, dass er sagt, hey, ich komme gut damit zurecht, das ist ein Teil meines Alltags, das ist normal, ist unglaublich schwierig. Und da ist viel Beratungszeit, auch viel gemeinsam austüfteln. Da gehört auch mal zu, auszuprobieren, wie sieht es denn aus, wie verändert sich das Verhalten, wenn es ein Schmerzmittel gibt, wie verträgt der Hund das? Das ist ein sensibles Thema, weil wir da ganz viel in der Verantwortlichkeit sind und der Hund eben nicht morgens aufsteht und sagt, ey, wir haben heute einen Strandspaziergang vor uns, heute gönne ich mir mal, weil ich weiß, nachher tun mir die Knochen wieder weh oder der Wind hat meinen Kopf so gereizt, dass ich Kopfschmerzen habe. Da sind wir verantwortlich. Und ich glaube, dass wir keine Angst haben müssen davor, dass Schmerz dazukommt, dass Arthrose dabei ist, dass wir aber auch nicht in dieser Angst verwurzelt bleiben dürfen. In dem Moment, wo ich ein Schmerzmittel gebe, mache ich sofort Niere und Leber kaputt.
Ganz wichtiges Thema.
Ich muss mir einfach im Klaren sein, ich habe die Möglichkeit, in eine gute Schmerzmedikamentation reinzugehen und mich gemeinsam mit Hund und Fachleuten auf ein Maß einzupendeln, dass wir sagen, so funktioniert es, so ist es gut. Beantwortet das die Frage so für dich oder möchtest du noch irgendwo tiefer rein?
Nee, ich fand das jetzt auch wirklich, wirklich grandios, dass du das Thema Schmerzmedikation ansprichst, weil das genau die Angst ist, vor der man wirklich immer wieder steht. Und ich finde es einmal wichtig zu sagen, dass man weiß, wie extrem sich das alles gewandelt hat und entwickelt hat. Wir haben ja viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Ne? Früher gab es die gefühlt eine Tablette und die eine Spritze. Und dann war klar, der Hund trinkt viel und pieselt viel. Und das ist ja heutzutage ein ganz großes Feld, gerade im tiermedizinischen Bereich, wo man wirklich auch sagen kann, ja, dann verträgt er das eine nicht. Aber dann heißt es noch lange nicht, dass du ganz verzichten musst, sondern du kannst andere Schmerzmedikamente ausprobieren. Und gerade auch das Thema Versuchsschmerzmedikation mache ich auch immer wieder bei mir in der Verhaltensberatung. Weil es eben so ist, wenn man sich dann erstmal sicher ist, da ist was, es wurde jetzt nichts gefunden, über Tagebucheinträge, über Videos, über Fotos. In dieser Phase von Versuchsschmerzmedikation sieht man es dann ja ganz deutlich, ja, eventuell. Und im Humanbereich wissen wir doch mittlerweile auch, wenn man jetzt nur mal so das Wort Schmerzgedächtnis da reinwirft, dass es eben ganz wichtig auch ist, nicht zu sagen, ja, das halte ich jetzt aus durch den Schmerz durch, sondern frühzeitig auch dagegen was zu machen. Und wie du schon sagst, wir müssen interpretieren. Ne? Die können eben nicht so mit uns reden und da sind wir in der Verantwortung.
Genau, wir müssen wieder mal unseren Partnerhund, unser Mitlebewesen kennenlernen und hinterfragen, was sagst du mir gerade? Wichtig ist, weil du gerade sagtest, du als in der Verhaltenstherapie, du bist als Fachmensch dort und entscheidest, wir versuchen jetzt ein Medikament und gehst wieder mit den Fachmenschen ins Gespräch. Natürlich ist es absolutes No-Go zu sagen, ich gebe dann jetzt mal ein Schmerzmittel, weil ich das noch zu Hause habe von meiner alten Hündin. Das ist jetzt wieder so mein Sicherheitssystem, was da angeht. Mhm. Es gibt Medikamente, die vertragen sich nicht. Es gibt Medikamente aus dem Humanbereich, die sind tödlich für Hunde.
Ja,
also absolut. Wenn wir an das Ibuprofen als Beispiel. Aber zu sagen, wir versuchen jetzt mal eine begleitete, fachlich begleitete Schmerzmedikamentation und schauen, was ändert sich, das ist ein ganz normaler und Weg, der existieren darf. Mhm. Damit bist du kein schlechter Mensch, weil du gibst ein Schmerzmittel und jetzt belastest du die Niere.
Ja, genau.
Das ist ja so. Und wir haben ja heute, die haben Angst, die Menschen, die bei mir stehen, haben Angst. Ja, wenn ich dem jetzt schon Schmerzmittel gebe, dann stirbt er nächstes Jahr. Das sind Gespräche, die wir haben.
Ja.
No? Und dann stehen wir da und sagen, Mensch, wenn dein Hund das jetzt entscheiden könnte, wir wissen doch gar nicht, wofür er sich entscheiden würde und wir wissen auch gar nicht, wie die Entwicklung ist. Aber wir können draufschauen, wir können regelmäßig kontrollieren, wir können Blutwerte untersuchen, wir können Verhalten hinterfragen. Es gibt ganz tolle Menschen, die aus jeder Perspektive ein Gesamtbild dann zusammenbinden können, sodass wir ein gutes Gefühl dafür kriegen, was braucht der Hund.
Ja. Genau, ganz, ganz wichtige Punkte, die du da noch reingebracht hast. Also gerade Medikamente von anderen Tieren auf dem Päckchen, was man von der Praxis gekriegt hat, steht nicht umsonst der Name des Tieres drauf. Und dann ist es eben für andere auch nicht gedacht, außer es wird explizit Rücksprache gehalten. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt in so viele Themenbereiche und das Wichtigste wurde gesagt. Ich packe auf jeden Fall noch den Link zum Membership auch in die Shownotes, weil du bei mir ja warst in der Membership und ein Webinar gegeben hast. Ich packe die Links zu dir, zu deiner Seite und deinen Dingen in die Shownotes, damit die Menschen auch zu dir finden, Britta. Und ich sage einfach vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Das hast du ganz schön gesagt. Ich danke dir auch, dass wir hier gemeinsam Zeit verbringen konnten. Hat Spaß gemacht.
Ja, bis hoffentlich ganz bald wieder, Britta. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.